Wenn du hier bist und dich fragst, warum wir uns so viel Zeit für den Gottesdienst nehmen und insbesondere uns so viel Zeit für die Anbetung nehmen, dann ist es eigentlich ganz einfach, weil Jesus würdig ist. Also eigentlich könnten wir auch so lange anbeten, bis der Herr wiederkommt, nur das funktioniert halt ganz praktisch nicht so ganz. Aber deshalb sagen wir so, hey, mindestens einmal in der Woche wollen wir uns wirklich ausgiebig Zeit nehmen, um ihm einfach ein Stück weit so gut zu anbeten, wie es nur irgendwie geht. Versteht ihr? Wir wollen ihm unser Alabastergefäß ausgießen, einfach weil er würdig ist, weil wir singen diese Lieder nicht für uns, versteht ihr? Deshalb werden Immanuel und ich auch niemals Kritik annehmen, also sorry for that, aber dazu stehen wir. Wir werden niemals Kritik annehmen, wie, hey, ich fand den Lobpreis heute richtig schlecht. Weil die Tatsache ist einfach, der Lobpreis war auch nicht für dich oder mich so, sondern er war für den Herrn. Deshalb ist komplett egal, wie du den Lobpreis fandest. Worüber wir streiten können, wenn du sagst, hey Philippe, ich glaube, des und deswegen hat der Lobpreis Gott nicht so gefallen. Hey, now we're talking. Also dann jetzt bitte, jetzt bin ich ganz Ohr. Jetzt will ich hören, was du zu sagen hast. Aber Leute, im Gottesdienst, es geht nicht um uns. Also wir werden niemals, also sorry, aber wirklich, wir werden niemals so Kritik annehmen wie, hey, ich fand es blöd, dass wir heute die Bibel gelesen haben. Ja, okay, dann love you, aber dann sucht ihr eine andere Gemeinde, keine Ahnung. Also, nee, versteht ihr? Also, weil es geht nicht um uns, es geht darum, dass wir Jesus anbeten, dass er verherrlicht wird und dass wir in reife Nachfolge kommen. Weil wir haben einen Auftrag als lokale Ortsgemeinde, nämlich Jünger zu machen. Die lokale Ortsgemeinde soll eine Jüngerschaftsschule sein. Und wenn wir als lokale Ortsgemeinde keine Jünger machen, ja, sorry, dann haben wir unseren Job nicht gemacht, so. Also, versteht ihr, wir werden uns irgendwann vor Gott dafür rechtfertigen müssen, wie wir mit unserer Zeit umgegangen sind und ob wir eben Jünger gemacht haben oder nicht. Und wie gesagt, dann ist, versteht ihr, es ist komplett egal, ob die Kirche voll ist, zum Beispiel, ob 500 Leute im Gottesdienst sitzen, wenn es keine Jünger sind. Was bringt eine Kirche, wo, wenn der Herr wiederkommt, da sitzen 500 Leute, 500 Kirchengänger, aber der Herr kommt wieder, die bleiben alle unten. Nein, aber im Ernst, versteht ihr, es geht nicht so sehr darum, wie viele Leute im Gottesdienst sitzen, es geht vielmehr darum, wie viele Leute als reife Jünger in die Welt hinausgesandt werden. Wir wollen eine Kirche sein, die Jünger macht. Es geht uns nicht darum, wie viele Gottesdienstbesucher da sind, es geht uns darum, wie viele Jünger, wie viele Nachfolger Christi, die sich selbst verleugnen und ihr Kreuz auf sich nehmen, aus unseren Veranstaltungen herauskommen. Alles, was wir tun unter der Woche, zielt darauf ab, Jünger zu machen. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie bespaßt werden, dass wir irgendwie entertained werden, sondern es geht darum, dass Jesus Christus den Lohn für sein Leiden empfängt. Und alles, was wir tun, ist darauf ausgelegt. Als Maranatha, wir sind eine Jüngerschaftsschule, als Maranatha, wir sind ein Gebetshaus. Deshalb, es wird auch, also zum Beispiel auch etwas, wir werden uns immer Zeit für Gebet nehmen. Weil Jesus sagt, hey, mein Haus ist ein Haus des Gebets für alle Nationen. Wir als lokale Kirche, wir als Individuum, wir sind dazu berufen, ein Haus des Gebets zu sein. Yeah, Halleluja. Junge, ich wäre schlimm. Ich würde Praise Breaks machen, wenn es gar nicht reinpasst. Hey, danke Sigi übrigens. Hey, so cool. Wir haben, ja, danke. Halleluja. Hoher Besuch. Ja, danke schön. So cool, Sigi, dass du direkt eingesprungen bist. Preist den Herrn, wunderbar. Wir sind ein Haus des Gebets und deshalb haben wir jeden Tag Frühgebet. Deshalb nehmen wir zum Gottesdienst Zeit fürs Gebet. Ja, versteht ihr? Weil Gebet ist nichts anderes außer Beziehung mit Gott. Und dazu sind wir berufen, dazu wurden wir geschaffen, Beziehung mit Gott zu leben. Amen. Und wir sind eine Missionsgesellschaft. Wir sind dazu berufen, Nationen zu Jüngern zu machen. Wir sind dazu berufen, nicht nur hier in unseren vier Wänden zu bleiben und die Herrlichkeit Gottes zu genießen und zu den Füßen Jesu zu sitzen, sondern wir sind dazu berufen, zu den Füßen Jesu zu sitzen, aber auch zu den Füßen Jesu zu werden eben und in die Welt hinauszugehen, in die Nation hinauszugehen, Jünger zu machen, Gemeinden zu gründen. Und deshalb, hey, ich will dich ermutigen, bitte gewöhn dich an den Gedanken, nächstes Jahr vielleicht gar nicht mehr hier zu sitzen. Ich weiß nicht, wie es in deiner Lebenssituation aussieht, vielleicht bist du auch gerade noch 3 Jahre in deinem Studium hier oder so, aber ich will dich einfach ermutigen, hey, sei sensibel dafür, sei offen dafür, dass der Herr dich sendet, um in einer anderen Stadt Gottes Reich zu bauen. Hey, wie wäre das, wenn wir 2026 50 Leute nach Hamburg aussenden, nicht nur einen Apostel und Propheten und Fivefold Ministers, so, sondern Businessleute, Anwälte, eine ganze Community, eine ganze Church, die nach Hamburg aussenden und die in Hamburg direkt einen Hub für ganz Norddeutschland und Skandinavien gründen. Weil es ist eine Sache, ob du einen Samen aussendest, also ein Ehepaar zum Beispiel, und die dann vor Ort erstmal 10 Jahre lang irgendwie ein Team aufbauen müssen und eine Kultur prägen müssen und so weiter, oder ob du einen ganzen fruchtbaren Wald umverpflanzt. Und Leute, wir haben keine Zeit zu verlieren. Der Herr will wiederkommen, der Herr sehnt sich danach, eine Braut in Empfang zu nehmen, derer er würdig ist. Und deshalb lasst uns Gas geben, Leute. Lass uns rausgehen, lass uns effizient Gemeinde gründen. Leute, Gemeinde zu gründen ist nicht so kompliziert, wie wir es manchmal uns im Westen denken. Man braucht nicht ein 120.000 Euro Budget, um eine Gemeinde zu gründen. Apostelgeschichte 2,42 ist eigentlich ganz easy. Wir kommen einfach zusammen, haben Gemeinschaft beständig, sind beständig in Gebeten, im Brotbrechen und in der Lehre der Apostel. Und du brauchst einfach nur die Salbung, die Gegenwart Gottes und das Wort Gottes, um das zu tun, um eine Gemeinde zu gründen. So. Deshalb lass uns einfach das einfach von Anfang an so kulturell prägen. So, hey, lass uns offen dafür sein, dass der Herr uns vielleicht aussenden möchte, um in einem anderen Ort eine Gemeinde zu gründen. Hey, wir haben schon von Anfang an jetzt auch Holzkirchen zum Beispiel auch so im Auge. Holzkirchen, shall be saved. Und ja, deshalb lass uns eine apostolische Bewegung sein, wo viele Gemeinden entstehen und wo wir einfach dafür sorgen, dass Jesus verherrlicht wird. Nicht nur in München, sondern auch über München hinaus. Wie wunderbar wäre das, wenn wir in jedem Stadtteil einen Gottesdienst feiern, oder? Why not? Why not? Aber dafür braucht es dich und mich, die sagen, Herr, hier bin ich, sende mich, gebrauche mich. Und das heißt nicht, dass du irgendwie jetzt predigen musst oder so. Jeder hat seine Berufung, jeder hat sein Mandat. Aber dass du dich als Glied im Leib Christi einfach dort einbringst, wo der Herr dich gebrauchen möchte, um sein Reich eben zu bauen. Amen? Wunderbar. Und vielleicht ein Gedanke auch noch dazu, warum wir uns so viel Zeit in der Anbetung nehmen. Wie gesagt, erstens, Jesus ist würdig, aber bei allem, was wir für Gott tun, springt auch für uns was dabei raus. Halleluja, weil Gott ist ein guter Gott. Und versteht, es gibt nichts Wunderbareres, als Christus näher zu kommen und ihm ähnlicher zu werden. Und wir werden ihm ähnlicher, indem wir auf sein Angesicht schauen, indem wir ihn anbeten, indem wir einfach Zeit mit ihm verbringen. Wem ist schon mal aufgefallen, dass du den Leuten ähnlicher wirst, mit denen du abhängst? Deshalb pass auf, mit wem du abhängst. Häng mit fleißigen Leuten ab, häng mit Leuten ab, die mehr für Jesus brennen als du, dann wirst du auch mehr für Jesus brennen. Wenn du mit faulen Leuten abhängst, wirst du selber faul. Und wenn du Zeit mit Jesus verbringst, wenn du Zeit mit dem Heiligen Geist verbringst, wenn du Jesus anbetest, auf ihn schaust, dann wirst du ihm ähnlicher, dann wirst du in sein Ebenbild verändert. Und Jünger zu machen bedeutet eben, Leute in mündige Nachfolge zu führen, dass Leute Jesus ähnlicher werden. Und deshalb das Effizienteste, wie wir Jünger machen können, ist, sie in die Gegenwart Gottes einfach einzuladen. Deshalb genau, die Gegenwart Gottes ist unser größter Schatz und deshalb werden wir uns immer Zeit nehmen für die Gegenwart Gottes, weil wir nehmen uns Zeit für die Dinge, die uns wichtig sind. Amen? Oder? Das ist, glaube ich, so eine ganz natürliche, selbstverständliche Sache. Ne? Also sorry, aber ich denke mir so, ja, Gott ist mir wichtig. Ja, ich nehme mir 2 Minuten am Tag, um mit ihm zu reden. Ich denke mir so, okay, vielen Dank. Vielen Dank. Keine Ahnung, wir sagen, das Wort Gottes ist uns wichtig, aber wir nehmen uns keine Zeit, um das Wort Gottes zu lesen. So, ja, also versteht ihr so, Wort und Taten, das sollte Hand in Hand gehen. Und deshalb für die Sachen, auf die wir Wert legen, für die nehmen wir uns auch Zeit. Und das ist die Gegenwart Gottes, das Gebet, das ist das Wort, das ist die gesunde Lehre, das ist das Abendmahl. Wir feiern jeden Sonntag Abendmahl, weil wir beständig im Brotbrechen sein wollen. Für uns ist es nicht einfach ein nettes Symbol, sondern das ist der Leib Christi, das ist das Blut Jesu. Und wir dürfen Woche für Woche eine tiefere Offenbarung von seiner Liebe zu uns empfangen, indem wir das Brot brechen. Nun gut, auf jeden Fall, heute, es geht, wie heißt jetzt, eigentlich sollte Immanuel jetzt hier stehen, aber der Arme ist leider krank geworden und liegt krank im Bett. Deshalb, vielleicht können wir ihm ein kleines Bild machen, da freut er sich bestimmt. Das ist ihm vielleicht ein kleiner Trost. Und so viele sind zurzeit krank, das ist echt räudig, also nicht gut. Deshalb, wir beten kurz, Jesus, wir beten, dass du kommst. Über Immanuel, über Tim, über Petra, über Delino, über Davina, über die Kuliefs, Vater, über alle, die jetzt krankheitsbedingt heute nicht in deinem Haus sein können hier. Aber wir beten, dass du ihnen dort begegnest, wo sie heute sind, Herr Jesus. Und dass du kommst und sie heilst, dass du sie berührst, dass du ihnen eine tiefe Offenbarung deiner Liebe heute schenkst. Und dass du sie erfüllst mit Freude, mit deinem Frieden, Jesus, und mit deiner heilenden Kraft, Herr, in deinem mächtigen Namen. Amen. Wunderbar. Deshalb habt ihr heute mit mir das Vergnügen, aber hoffentlich dürft ihr nächste Woche eine wunderbare Predigt hören von unserem Philosophen, unserem Global Senior Apostel von Maranatha. Wir schmeißen bei Maranatha nicht gerne mit Titeln um uns. Aber da wir Maranatha heißen, wer weiß, was Maranatha bedeutet? Das hört sich gut an. Das ist ein aramäischer, frühchristlicher Ausruf, den die frühen Christen häufig verwendet haben. Was bedeutet unser Herr kommen? Kann auch bedeuten, unser Herr ist gekommen oder unser Herr wird kommen. Das ist auch ganz interessant, aber das ist nochmal ein Thema für sich. Und weil wir Maranatha heißen, dachte ich so, komm, reden wir heute doch mal ein bisschen über die Rückkehr Jesu. Das kann doch nicht schaden, ist doch immer ein guter Anfang wahrscheinlich als Gemeinde so zum zweiten Gottesdienst und zur ersten richtigen Lehrpredigt. Genau, ich will heute zu uns über die Rückkehr Jesu sprechen und es soll heute vor allem darum gehen, dass es bei der Rückkehr Jesu nicht um irgendwie ein beklemmendes Event irgendwie geht oder so, sondern dass es für uns Christen das Highlight der gesamten Heilsgeschichte ist, der gesamten Geschichte dieses Kosmos ist, dass es das Wunderbarste ist, was überhaupt passieren kann und dass es herrlich ist, dass es dazu kommen wird. Weil Leute, Jesus Christus, er ist kein Baby in einer Krippe mehr, amen. Versteht ihr, wir reden oft über das erste Kommen Jesu und das ist wichtig, das gehört zum Heilsratsschluss Gottes dazu. Aber Jesus ist eben kein Baby in einer Krippe mehr, er ist auch kein gebrochener Mann am Kreuz mehr, er liegt doch nicht mehr tot im Grab, sondern er ist aus dem Grab rausmarschiert, amen. Er ist auferstanden, unser Herr lebt, Halleluja. Er hat den Tod besiegt, er hat die Welt besiegt, er hat den Feind besiegt, die Sünde besiegt, ein für alle Mal, damit du, damit ich ja frei leben können, ewiges Leben erben dürfen in ihm, Halleluja, die Ewigkeit mit ihm verbringen dürfen. Und er ist auferstanden und er ist in den Himmel aufgefahren und er hat sich gesetzt zur Rechten Gottes und er sitzt dort, er thront dort mit aller Autorität, Souveränität und Vollmacht, regiert er, Halleluja, er ist hoch erhöht, hoch erhaben über alle Kreatur. Oh schön, man kann die Berge sehen. Liebe Grüße an die Alpenchurch. mal schauen, ob es gehört hat. Und die Sache ist aber, Jesus Christus, er wird nicht für immer dort bleiben, sondern er wird ein weiteres Mal auf diese Erde kommen. Und dieses Mal, das zweite Mal, wenn er kommen wird, wird er nicht als süßes Baby in einer Krippe auf die Erde kommen, sondern er wird als verherrlichter König kommen, er wird als Richter kommen, der die Lebenden und die Toten richten wird, er wird als Krieger kommen, er wird als der allmächtige Gott kommen. Er wird ein weiteres Mal kommen, Halleluja. Und Leute, bitte lasst uns das mal vor Augen führen. Der Himmel wird aufreißen und Jesus Christus, versteht ihr? Der Sohn Gottes, der 100% Gott und 100% Mensch ist. Versteht ihr, Jesus Christus, er ist mit seinem irdischen Körper als Jude, ist er in den Himmel aufgefahren und hat sich dort zu Rechten Gottes gesetzt und repräsentiert uns dort vor dem Vater als himmlischer Hohepriester. Versteht ihr, dieser verherrlichte Gott, der Feuer in seinen Augen hat, dessen Angesicht strahlt wie die Sonne in all ihrer Kraft, er wird kommen ein weiteres Mal, um dich und um mich zu sich zu holen, weil er uns liebt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer, wenn ich mir das vor Augen halte, dass Jesus wirklich wiederkommen wird, versteht ihr, wie ich meine? Das ist nicht einfach irgendwie so ein netter Gedanke, das ist die Realität. Das wird passieren, wir werden es erleben. Ob wir es jetzt zu unseren Lebzeiten quasi erleben werden oder nachdem wir auferstehen werden, wir werden es erleben, wie der allmächtige Gott kommen wird. In Fleisch und Blut. Versteht ihr, der Vater und der Sohn, die sind gerade im Himmel, der Heilige Geist ist hier mitten unter uns und dadurch ist auch Christus in uns und lebt in unseren Herzen. Aber er sitzt auf dem Thron physisch und er wird kommen. Und das zweite Kommen, Jesus, eben kein nebensächliches Thema, das wir einfach mal so beiseite schieben dürfen oder so. Im Gegenteil. Die Rückkehr Jesu ist eines der größten Themenkomplexe der Bibel und die Bibel spricht dreimal so viel vom zweiten Kommen Jesu als vom ersten. Und kaum etwas hat die frühe Gemeinde so stark beschäftigt wie dieses zweite Kommen Jesu eben. Und das ist wohl auch der Grund, warum sie so dynamisch war. Warum sie so vollmächtig unterwegs war, warum sie in so einer Kraft gewandelt ist, warum sie in so einer Leidenschaft gewandelt ist, in so einer Hingabe, in so einer Selbstlosigkeit. Weil sie Tag für Tag vor Augen hätten, dass Jesus Christus jeden Moment wiederkommt. Und es macht auch einfach nur Sinn, dass es sie so beschäftigt hat. Und es sollte uns genauso intensiv beschäftigen, weil beim zweiten Kommen Jesu handelt es sich um den Höhepunkt des Universums. Es handelt sich um den Teil der Heilsgeschichte, der noch vor uns liegt. Und es macht doch einfach nur Sinn, dass wir uns auf das konzentrieren, was vor uns liegt, und nicht, dass das, was hinter uns liegt und das, was vor uns geschehen ist, irgendwie nicht wichtig wäre oder so. Im Gegenteil, es ist wichtig, dass wir uns kontinuierlich darüber besinnen, dass wir dankbar sind, dass wir darüber nachdenken, dass wir uns daran erinnern, dass wir eine Erinnerungskultur haben. Aber letzten Endes müssen wir uns ja darauf vorbereiten, was noch geschehen wird. Amen. Ist, glaube ich, eigentlich ganz logisch so, ne? Und nochmal kurze Wiederholung, wieso wird er kommen? Jesus wird wiederkommen, um seine Braut zu sich zu holen, seine Gemeinde zu sich zu holen, um sie zu heiraten, um völlig mit ihr vereint zu sein und mit ihr zu regieren. Und jetzt denkst du vielleicht so, lieber Bruder, ich bin ein Kerl, was spricht jetzt hier von einer Braut? Also es gibt verschiedene Bilder, die Bibel gebraucht, um unsere Beziehung, beziehungsweise Gottes Beziehung zu uns Menschen eben zu beschreiben. Also es gibt zum Beispiel, ja, ganz eindeutig, ne, die Schöpfungsebene. Wir sind seine Schöpfung, er ist unser Schöpfer. Es gibt die Ebene davon im Neuen Bund, Halleluja, dass wir seine Kinder sind und er unser Vater ist. Dass wir nach wie vor aber trotzdem auch seine, nicht dass wir Knechte oder Sklaven sind, aber trotzdem, dass wir als seine Diener ihm dienen dürfen. Dass er unser Herr ist, dass wir seine Diener sind. Dass er unser Rabbi, unser Lehrer ist und wir seine Schüler. Und es gibt sogar diese Freundschaftsebene, die sich herausfinden lässt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt ungefähr nichts in diesem Universum, was mich so reizt, als herauszufinden, was es bedeutet, ein Freund Gottes zu sein. Das ist abgefahren. Wenn der allmächtige Gott sich dazu entscheidet, dich seinen Freund zu nennen und sich dazu entscheidet, dir seine Geheimnisse mitzuteilen, versteht ihr? Weil es ist eine Sache, dass du sein Kind bist. Sein Kind bist du durch Geburt, durch den neuen Glauben. Das ist, wie es ist. Aber es gibt, um Gottes Kind zu werden, gibt es nur einen Preis, den Christus bezahlt hat. Christus hat den Preis bezahlt, damit du sein Kind werden dürftest. Aber wenn du sein Freund werden willst, gibt es für dich einen Preis zu zahlen. Weil Freundschaft bedeutet zeitliches Investment, bedeutet, dass du dir mehr Zeit nimmst, dass du auch gute Dinge beiseite legst, um noch mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Aber wie gesagt, das ist nochmal ein Thema für einen anderen Tag. Aber ein Bild eben, was sich durch die gesamte Bibel zieht, von Genesis bis Offenbarung, ist dieses Bild von Gott, unserem himmlischen Bräutigam, Jesus Christus, und uns als seiner irdischen Braut. Und warum benutzt Gott in seinem Wort von Genesis bis Offenbarung dieses Bild von Braut und Bräutigam, von Ehe? Weil es in der gesamten Geschichte der Menschheit, in der gesamten Geschichte zwischen Gott und den Menschen um nichts anderes geht, außer um diese Liebesbeziehung zwischen Gott und den Menschen, dass Gott den Menschen so unfassbar liebt. Gott hat uns geschaffen, um seine Liebe zu empfangen, um Beziehungen mit ihm zu pflegen. Er ist dafür gestorben, damit wir in seiner Liebe leben können. Also es geht von Anfang an um nichts anderes als darum, dass es diesen Liebesbund gibt zwischen Gott und der Menschheit, dass es diese Liebesbeziehung gibt. Und es gibt halt kein Bild, was diese Liebesbeziehung, diese exklusive, leidenschaftliche, hingebungsvolle Liebesbeziehung, die eben bestehen soll zwischen Gott und der Menschheit, es gibt kein Bild, was es besser widerspiegelt als dieses wunderbare Konzept der Ehe, was er geschaffen hat. Und Paulus zum Beispiel deutet eben auch ganz konkret, eben ganz explizit dieses Geheimnis der Ehe auf die Beziehung zwischen Gott und uns. Und in Offenbarung lesen wir dann eben vom Höhepunkt dieser göttlichen Liebesgeschichte. In Offenbarung Kapitel 19, wir können es gerne mal alle zusammen aufschlagen. Hier kommt diese größte Liebesgeschichte des Kosmoses, des Universums zu ihrem Höhepunkt. Und zwar geht es hier um die sogenannte Hochzeit des Lammes, also um die Hochzeit zwischen Jesus Christus, dem Lamm Gottes, welches sich uns hingegeben hat, um uns zu erlösen, und uns, seiner irdischen Braut, seiner irdischen Gemeinde. Offenbarung, Kapitel 19. Hey Steven, kannst du vorlesen vielleicht? Ja. Dankeschön.
Ab Vers 6, glaube ich, ist ganz gut. Ist das Schlachter? Ja, 6, ganz gut.
Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser.
Einer der Apostel Jesu, der Geliebte des Herrn, war im Exil auf Patmos und
dort hat Gott ihm diese größte aller Prophetien eben geschenkt, wo es vor allem auch um das Ende aller Dinge geht und der Tag des Herrn, das Gericht Gottes und eben das Kommen Jesu. Und hier berichtet eben Johannes davon, was er eben gesehen hat, was ein Engel ihm gezeigt hat. Genau.
Und wie der Schall starker Donner, die sprechen Halleluja, denn der Herr Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, siehe dich vor, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Und ich sah den Himmel Gottes geöffnet. Ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und die Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach. Auf weißen Pferden. Und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herrn der Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen. Und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen. Kommt und versammelt euch zu dem Mahl des großen Gottes, um das Fleisch der Könige zu verzehren und das Fleisch der Herrführer und das Fleisch der Starken und das Fleisch der Pferde und derer, die darauf sitzen und das Fleisch aller der Freien und der Knechte, sowohl der Kleinen als auch der Großen. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht. Und alle Vögel sättigten sich von ihrem Fleisch.
Was für einen mächtigen Gott wir haben, oder? Halleluja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer wenn ich so eine Stelle lese, mich erfüllt es mit so einer Ehrfurcht. Und ich denke mir einfach nur, Halleluja, preis den Herrn dafür, dass wir so einen mächtigen, herrlichen Gott haben, oder? Wir haben gelesen von der Hochzeit des Lammes. Wir haben gelesen von einer Braut, die sich bereit gemacht hat. Halleluja. Jesus will heiraten. Eine himmlische Hochzeit steht an. Das ist wie so der Slogan, der über dem gesamten Universum steht. Jesus will heiraten. Und für seine Gemeinde, für dich und für mich geht es bei seinem zweiten Kommen um eine Riesenparty voller Freude. Versteht ihr, beim ersten Kommen kam Jesus, um am Kreuz für uns zu sterben, um den Brautpreis zu zahlen. Aber bei seinem zweiten Kommen kommt er, um seine Braut zu sich zu holen und sie zu heiraten. Bei seinem ersten Kommen hat er den Preis bezahlt, hat er für seine Braut gelitten. Und beim zweiten Mal kommt er, um den Lohn für sein Leiden zu empfangen. Und der Lohn für sein Leiden ist eine reine, wunderschöne Braut. Eine Braut, die sich bereit gemacht hat, so wie wir es hier gerade in der Offenbarung gelesen haben. Und ihr Lieben, eine Hochzeit ist ein Moment größter Freude, oder? Amen, oder? Wow, das war gerade so, ja. Eine Hochzeit ist ein Moment größter Freude. Und die Sache ist aber, viele von uns verbinden eben die Rückkehr Jesu eher mit so, keine Ahnung, mit so großer Angst sogar, habe ich manchmal den Eindruck, oder mit so ganz gemischten Gefühlen. Oder ich habe manchmal den Eindruck, nicht jeder will überhaupt eigentlich, dass Jesus wiederkommt, weil Genau, aber ich glaube, es hängt einfach mit einem Mangel an Erkenntnis zusammen, weil wenn wir einfach ins Wort Gottes schauen, merken wir, hey, dass Jesus wiederkommt, ist eben das Beste, was uns passieren kann und es kann gar nicht schnell genug kommen, wir können uns gar nicht zu sehr danach ausstrecken und es erwarten und daran arbeiten, dass er wiederkommen wird, weil es wird eine herrliche Sache sein, es ist das Größte, was eben in der gesamten Menschheitsgeschichte im Heilsratsschluss Gottes eben geschehen wird. Und auf der anderen Seite müssen wir aber auch ganz ehrlich sein und ganz klar sein und das motiviert dann auch eben das Evangelistische in unseren Herzen. Uns muss auch bewusst sein, dass für die, die nicht zu Christus gehören, es eben kein herrlicher Tag wird, sondern der schrecklichste Tag wird, den es je gegeben hat. Also ich meine, wir haben es ja gerade gelesen, ne? Jesus wird kommen, um zu richten. Wie hieß es, die Kälter des Grimmes, des Zornes Gottes zu treten. Also sehr plastische Beschreibung so. Aber da merken wir so, hey, Jesus ist kein Scherz so und er wird kommen, um zu richten. Für die, die nicht zu ihm gehören, wird es eben ein schreckliches Ende nehmen. Und Jesus hat aber alles getan, was er tun konnte, um Menschen eben zu sich zu führen, damit Menschen das ewige Heil erlangen und auch wir sollten alles daran setzen und in die Welt hinausgehen, damit Menschen am Tag des Gerichts eben dem Tag des Gerichts voller Vorfreude entgegengehen können und dann nicht eben diesen schrecklichen Zorn Gottes eben erwarten müssen. Leute, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen und heißt es in Hebräer 10, 31 und ein paar Verse später heißt es auch, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist. Jesus Christus ist kein Joke, er ist kein lieber Gott, er ist ein liebender Gott. Er ist kein süßer Teddy oder so, sondern er ist der Löwe von Juda. Und wir können ihm nicht irgendwie auf der Nase rumtanzen oder so, sondern er ist der Herr, er ist der König der Könige, er ist der Richter. Er sagt an, was Sache ist. So. Und ich sage euch was, am Tag des Gerichts wird keiner mehr mit irgendwelchen blasphemischen Aussagen kommen in Hollywood oder so. Da ist der Spaß vorbei. So. Das ist wirklich kein Joke. Er ist kein harmloser Hippie oder so, sondern der allmächtige Gott. Versteht ihr? Jesus ist nicht einfach dieser ganz nette Philosoph oder so, Wanderprediger. Nein, er ist der allmächtige Gott und er ist ein verzehrendes Feuer und er ist Gerechtigkeit in Person. Und für Gottes Feinde wird es eine Katastrophe sein. Aber es gibt eben einen Ausweg aus der ganzen Sache. Ne? Und wenn wir eben zu Jesus Christus gehören, dann wird es eine wunderbare Sache sein. Dann wird es ein herrlicher Tag sein. Und wenn wir Jesus Christus angenommen haben als unseren Herrn und der Retter, das heißt, wir glauben an ihn und glauben nicht nur, dass er existiert, weil das glauben Dämonen auch und zittern, sondern dass wir insofern an ihn glauben, dass wir unser Vertrauen in ihn hineinlegen, dass wir ihm vertrauen, dass er für uns gestorben ist, dass wir nur in ihm das Heil empfangen können. Wenn wir an ihn glauben und ihn nachfolgen, ihn als unseren Herrn und der Retter annehmen, dann müssen wir nichts befürchten. Im Gegenteil, dann dürfen wir uns auf das Kommen Jesu freuen. Denn Jesus Christus, er hat die Strafe, die du und ich, die wir verdient hätten, er hat sie auf sich genommen, damit wir ein für alle Mal frei davon leben dürften. Er hat den Zorn Gottes, der dich und mich zu Recht wegen unserer Ungerechtigkeit hätte treffen müssen. Jesus Christus hat ihn auf sich genommen, damit wir frei davon leben dürfen. Jesus Christus hat uns am Kreuz ein für alle Mal von unserer Schuld reingewaschen, von unserer Sünde freigemacht und damit den Grund weggenommen, wegen dem der Herr uns, dich und mich, hätte bestrafen müssen. Und wenn wir eben unser Vertrauen in diese frohe Botschaft hineinlegen, dass Gott Mensch geworden ist, sich am Kreuz für uns hingegeben hat, um uns zu erlösen und zu befreien, dann haben wir eben nichts zu befürchten, weil wir jetzt schon eben mit ihm laufen dürfen, mit ihm wandeln dürfen, mit ihm gehen dürfen, in seiner Gegenwart leben dürfen, in Intimität mit ihm leben dürfen und uns einfach darauf freuen dürfen, dass diese Gemeinschaft mit ihm diesen Höhepunkt in der Hochzeit des Lammes eben finden wird. Halleluja. Und Leute, es ist auch insofern ein herrlicher Tag, der da uns bevorsteht, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die Tagesthemen anschaust, so, aber es passiert so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt, so viel Tod, so viel Mord, so viel Totschlag, so viele schreckliche, gräußliche Dinge, die getan werden. Das weckt doch irgendwie diesen Gerechtigkeitsinstinkt in uns, oder? Also wir alle denken uns doch so, hey, das, was in dieser Welt abgeht, das kann es doch nicht sein, da muss doch mal Gerechtigkeit geschaffen werden. Und ich sage euch was, ja, es hat einen Touch von Gerechtigkeit, wenn man irgendwie gewisse Leute irgendwie für ein paar Jahre ins Gefängnis steckt, aber wahre Gerechtigkeit kann nur der allmächtige Gott herstellen. Und an diesem Tag, wo der Herr kommen wird um zu richten, wird absolute Gerechtigkeit hergestellt werden. Sein Friedensreich wird vollkommen etabliert werden. Es wird keinen Tod mehr geben, es wird keinen Mord mehr geben, es wird keine Verbrechen mehr geben, es wird kein Leid mehr geben. Und es wird Gerechtigkeit hergestellt werden für all die Vergewaltigungen, für all die Genozide, für all die Kriege, für all das Blut, was unschuldigerweise auf dieser Erde eben vergossen wurde. Und deshalb für uns, die wir Kinder Gottes sind, die wir uns nach der Gerechtigkeit ausstrecken und uns nach der Gerechtigkeit Gottes sehnen, für uns ist es das Beste, was passieren kann, weil an dem Tag absolute Gerechtigkeit hergestellt wird. Die Gerechtigkeit, die nur er herstellen kann. Für uns wird es ein herrlicher Tag sein und ihr Lieben, ich will einfach darauf hinaus, dass die Rückkehr Jesu, dass es etwas Wunderbares ist, dass eine Hochzeit etwas ist, worauf man sich freuen darf. Hey, schaut mal, wenn eine Braut Angst vor ihrem Hochzeitstag hat, also Esther und ich habe hier eine wunderschöne Verlobte, Halleluja, Preis der Herr, Gott liebt mich, ey. I catch the prize, praise God. Ich habe so viel Favor beim Herrn, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin sein Lieblingskind. Hey, wenn Esther Angst vor ihrem Hochzeitstag hätte, dann wäre doch irgendwas komisch, oder? Also irgendwas wäre doch off sozusagen, also oder? Also liegt doch auf der Hand, oder? Also es ist irgendwie so Banane irgendwie, also versteht ihr? Aber das macht es eigentlich so deutlich, wie verkorkst es ist, wenn wir Angst vor der Rückkehr unseres Bräutigams haben, wenn wir Angst vor der Rückkehr Jesu haben, wenn wir Angst vor der Hochzeit des Lammes haben. Es liegt doch auf der Hand, dass irgendwas falsch läuft, dass wir irgendwie ein falsches Bild von den Dingen haben, wenn wir Angst vor unserem Hochzeitstag haben. Genauso wie es eben total komisch ist, wenn Esther jetzt Angst vor unserem Hochzeitstag hätte. Und der Apostel Johannes, der schreibt eben in einer seiner Briefe eben auch, darin hat Gottes Liebe ihr Ziel erreicht, sodass wir dem Tag des Gerichts, also der Wiederkunft Jesu unter anderem, voller Zuversicht, sag mal voller Zuversicht, nicht voller Angst, nicht voller Zweifel, nicht voller Unbehagen, sondern voller Zuversicht, Amen, entgegengehen können. Und so schreibt er weiter, denn wir sind in dieser Welt schon ebenso mit dem Vater verbunden, wie Christus es ist. Also, eigentlich könnten wir jetzt abbrechen und einfach den einen Vers durchkauen. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ich finde es sehr gut, eigentlich lese ich immer gerne aus der Schlachtübersetzung, aber in dem Fall ist das jetzt Hoffnung für alle. Weil sonst wird es auch gerne mit Furcht übersetzt, aber hier ist eben diese, also hier geht es um Angst. Es geht nicht um Gottesfurcht oder irgendwas, sondern es geht um Angst. Und es heißt eben, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, also wer sich also vor dem Tag des Gerichts fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Das heißt, wenn wir Angst haben vor der Rückkehr Jesu, dann ist seine Liebe, Entschuldigung, dass ich im Rücken zu euch stehe, tut mir leid, wir werden besser mit den Logistics von Mal zu Mal hier. Wenn wir Angst vor der Rückkehr Jesu haben, dann ist seine Liebe noch nicht in uns zum Ziel gekommen. Dann leben wir noch nicht in der Gemeinschaft mit Christus, zu der wir berufen sind. Dann haben wir anscheinend ein völlig falsches Bild von unserem Herrn, von unserem Bräutigam, von unserem Gott. Dann haben wir wahrscheinlich so ein total verkorkstes religiöses Bild von ihm, dass er irgendwie so ein zynischer Gott ist, der irgendwie nur darauf wartet, uns zu bestrafen und sich die Hände reibt und sich denkt, haha, bald mache ich sie fertig. So, aber klar, versteht ihr? Also, Leute, wir leben dementsprechend, was für ein Gottesbild wir haben. Individuell. Unsere Nationen sehen dementsprechend aus, was für ein Gottesbild wir haben. Deshalb sieht der Westen anders aus als Indien. Zum Beispiel, ich kann ein sehr gutes Buch dazu empfehlen, das ist echt ein Must-Read, bitte lest das, das ist wirklich mindblowing. The Book That Made Your World von Dr. Vishal, das ist ein indischer christlicher Philosoph, das hat unter anderem dazu geführt, dass Emanuel angefangen hat, Philosophie zu studieren. Das Buch hat es echt in sich, also kurze Buchempfehlung. Das Buch der Mitte. Der erklärt ein indischer christlicher Philosoph, warum wir im Westen so gesegnet sind, wie wir gesegnet sind, weil und wie quasi alle möglichen Bereiche unserer Gesellschaft eben aufblühen, weil sie auf dem Wort Gottes eben basieren und warum das in anderen Gesellschaften eben nicht so aussieht und wie quasi jede Gesellschaft dementsprechend aussieht, was sie für eine Weltanschauung haben, was sie für ein Gottesbild haben und so weiter. Auf jeden Fall, genau, also wenn wir noch Angst haben vor der Rückkehr Jesu, dann haben wir einfach die Bibel nicht richtig gelesen. So. Und Die Rückkehr Jesu ist für seine Gemeinde eben ein Grund zum Jubeln, wie wir gelesen haben. Und nicht zum Angst haben. Also wenn du eine Sache heute mitnimmst, dann bitte diese eine Sache. Jesus kommt wieder, Halleluja. Und nicht, Jesus kommt wieder. Und auch die Hochzeitsvorbereitungen sind eine Zeit voller Freude, Vorfreude und Erwartung. Amen. Jesus ist mehr als bereit, seine Braut zu sich zu holen. Er sehnt sich nach ihr. Und auch wir dürfen uns jetzt in unserer Sehnsucht nach ihm auf diese Hochzeit vorbereiten. Und die Zeit der letzten 2000 Jahre sind eine einzige, also die Zeit zwischen Jesu Himmelfahrt und seinem Wiederkommen, was noch bevorsteht, ist eine einzige Zeit der Hochzeitsvorbereitung. Von Generation zu Generation bereiten wir uns als Christen vor auf die Hochzeit des Lammes. Bereiten wir als Braut Jesu uns darauf vor, dass er kommt, um uns zu sich zu holen. Und damit dieses neue Zeitalter eben anbrechen kann. Wir bereiten uns auf dieser Seite der Ewigkeit vor, um vor unseren Herrn zu treten. Leonard Ravenhill hat mal gesagt, this life is a dressing room for eternity. Das trifft es, finde ich, ziemlich gut. Und diese Zeit der Hochzeitsvorbereitung, offensichtlich sollte es eine sehr ernstzunehmende Zeit sein. Also klar, das ist schon eine Zeit, die du ernst nimmst. Das ist eine Zeit, wo du jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Faxen machst, ne? Also irgendwie fremd gehst und was weiß ich alles. Aber es sollte keine belastende Zeit sein. Es sollte keine Zeit sein, die dich fertig macht, die dich irgendwie mürbe macht, wo du, keine Ahnung, von Tag zu Tag mehr Angst hast, sondern im Gegenteil. Je näher die Hochzeit rückt, desto mehr Freude solltest du haben, oder? Je näher die Hochzeit rückt, desto mehr sollst du dich drauf freuen, desto mehr sollst du denken, yes, let's go. Und Leute, jeder Tag, der vergeht, wir befinden uns jeden Tag näher an der Rückkehr Jesu. Wir sind näher, jeden Tag näher an der Rückkehr Jesu dran. Es gibt keine Generation, die so nah an der Rückkehr Jesu dran ist wie wir. Halleluja. Was für ein Privileg. Und deshalb sollte es uns jeden Tag mit mehr Freude erfüllen, wenn wir dran denken, der Herr kommt wieder. Der Herr kommt wieder. Mein Jesus hat mich nicht vergessen. Er liebt mich. Er tut gerade Fürbitte für mich, damit ich hier vorbereitet werde. Er baut meine Wohnung. Versteht ihr, so wie es in der jüdischen Kultur halt eben normal war, ne? Dass der Bräutigam eben erstmal wegzieht und die Wohnung vorbereitet für die Braut. So ist unser Bräutigam in den Himmel aufgefahren und hat uns zugesprochen, hey, ich bereite euch eine Wohnung vor. Hey, wie wunderbar, wirklich, da können wir schon wieder abbrechen und einfach jetzt nur Worship machen und weinen. Wie wunderbar ist es? Jesus Christus, der mächtige Gott. Leute, wir verstehen manchmal, glaube ich, nicht, mit wem wir es zu tun haben. Der allmächtige Gott, der sich im Alten Testament offenbart, der ist derselbe Gott, der sich in Jesus Christus offenbart. Und dieser Gott, der ist Mensch geworden, der liebt dich so sehr, dass er für dich gestorben ist und dir sagt, hey, mein geliebtes Kind, meine Braut, meine Schöpfung, ich bereite dir eine Wohnung vor, für dich ganz persönlich. Alter. Muss man einfach irgendwie sacken lassen. Es ist Wunder, wir dürfen uns darauf freuen, dass der Herr wiederkommt. Wir dürfen uns darüber freuen, dass er gerade eine Wohnung für uns vorbereitet. Und versteht ihr, dieses aktuelle Leben, das ist wunderbar, das ist ein Geschenk Gottes, Amen. Aber das Highlight steht uns noch bevor. Das Beste liegt noch vor uns. The best is yet to come. Das Hier und Jetzt ist gut und ist Teil vom Plan Gottes, aber es ist noch nicht das Beste. Es ist noch nicht das Finale. Die Hochzeit des Lammes. Wir haben gelesen, lass uns fröhlich sein. Sag mal, fröhlich sein. Und jubeln. Yes! Und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und seine Frau, seine Braut, du und ich, sie hat sich bereit gemacht. Das ist diese Prophetie, von der wir eben lesen. Jesus wird eine Braut heiraten, die sich bereit gemacht hat. Und jetzt ist eben die Frage. Weil wir haben geklärt, Jesus wird wiederkommen. Wir haben geklärt, warum Jesus wiederkommen wird. Wir haben auch geklärt, warum es etwas Wunderschönes ist, dass Jesus wiederkommen wird. Amen. Also wenn du es nicht verstanden hast, bitte komm nochmal auf mich zu, weil das ist mein einziges Anliegen heute eigentlich so ungefähr. So, es ist ein wunderbarer Grund, dass Jesus wiederkommen wird. Und jetzt aber die Frage, okay, Jesus wird aber wiederkommen für eine Braut, die sich bereit gemacht hat. Okay, wie bereiten wir uns jetzt auf das Kommen Jesu vor, damit es jetzt praktisch wird? So. Das Erste ist natürlich, Braut Jesu erstmal, also Teil der Braut Jesu werden. Also Jesus als seinen Herrn und der Retter annehmen, ihm nachfolgen. Das heißt, wenn du das noch nicht gemacht hast, wenn du dein Leben noch nicht in die Hände Gottes gelegt hast, wenn du dich noch nicht dazu entschieden hast, Jesus als deinen Herrn und der Retter anzuerkennen, ihm nachzufolgen, dein Kreuz auf dich zu nehmen und dich selbst zu verleugnen, um für ihn, um durch ihn und für ihn zu leben, dann will ich dich herzlich einladen, das heute zu tun. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst, die wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst. Das ist natürlich auch die essentielle Basisentscheidung, um sich auf die Rückkehr Gottes eben vorzubereiten. Überhaupt erstmal zu sagen, hey Gott, Jesus, ich brauche einen Retter, bitte wasch mich rein von meiner Schuld, wasch mich rein von meiner Sünde. Und die Punkte hängen alle zusammen so, aber das ist einfach so der Aufhänger. Ne? Und was damit eben einhergeht. Und das ist nicht eine Sache, die wir irgendwie nur beim ersten Mal tun, wo wir Jesus als unseren Herrn annehmen und uns für ihn entscheiden, wo wir uns entscheiden, ihm nachzufolgen, sondern was wir Tag für Tag aufs Neue tun dürfen. Und zwar, indem wir Buße tun. Wir bereiten uns auf das Kommen Jesu vor, indem wir Tag für Tag Buße tun. Und jetzt die Frage, was bedeutet das, Buße zu tun? Buße zu tun bedeutet, dass wir Tag für Tag von unseren alten Wegen umkehren. Dass wir unsere alte Wesensart hinter uns lassen, unsere alten Verhaltensweisen hinter uns lassen, dass wir das hinter uns lassen, was Gott nicht ehrt und was uns von Gott trennen möchte, um das zu empfangen, was der Herr über uns freisetzen möchte, wofür der Herr gestorben ist, was er uns schenken will. Jesus hat seinen gezahlten Preis am Kreuz, Jesus hat für seinen bezahlten Preis am Kreuz eine Braut verdient, die in Reinheit und Heiligkeit für ihn lebt und die ein ungeteiltes Herz für ihn hat. Amen. Ein ungeteiltes Herz. Jesus hat sich 100% uns hingegeben und deshalb hat er eine Braut verdient, die sich ihm nicht nur zu 90% hingibt, sondern die sich auch zu 100% ihm völlig hingibt. Versteht ihr? Jesus hat nichts anderes als alles verdient. Nichts weniger als alles gebührt ihm. Jesus, er ist ein eifersüchtiger Gott und Bräutigam. Er duldet keine anderen Götter, er duldet keine anderen Liebhaber neben sich. Jesus teilt nicht. Unser Ja zu Jesus muss gleichzeitig ein entschiedenes Nein zur Welt sein, zu unserem alten Leben, zur Sünde, zu allem, was Gott nicht ehrt. Hey, wenn eine Frau heiratet, wenn eine Braut heiratet und vor den Altar tritt und Ja zu ihrem Bräutigam sagt, kommuniziert sie damit im selben Moment zu jedem anderen potenziellen Partner in diesem Universum, ich bin weg vom Markt. Ihr Ja zu ihrem Bräutigam ist gleichzeitig ein ganz klares und entschiedenes Nein zu jedem anderen Mann auf diesem Planeten. Und genauso muss unser Ja, wenn wir bei unserer Taufe sagen, Jesus, ich gehöre zu dir, ich will dir nachfolgen, ich lebe nicht mehr für mich, sondern ich lebe für dich. Genauso muss unser Ja für Jesus ein entschiedenes Nein sein zu jedem anderen potenziellen Liebhaber auf dieser Welt. Wenn wir Jesus unser Ja geben, dann gibt es kein Zurück mehr. Wir können nicht Jesus und Sünde gleichzeitig lieben. Wir können nicht zwei Herren dienen. Wir können nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Entweder Jesus oder die Welt. Es geht nicht beides. Jakobus benutzt auch diese Ehesprache. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Uff, boah, Jakobus, ne, musst du immer auf deinen Knien lesen und Herr, erbarme dich. Die Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Hey, hier will keiner ein Feind Gottes sein, oder? Hier will doch keiner ein Feind des allmächtigen Gottes sein, des Gottes sein, der ein verzehrendes Feuer ist und der mit absoluter Gerechtigkeit richten wird. Das ist so eine schlechte Idee. Das ist so eine, also wirklich eine schlechte, also es gibt keine schlechtere Idee. Und es reicht eben nicht, dass Jesus unsere größte Liebe ist. Er muss unsere einzige Liebe sein. Versteht ihr, es ist nicht nur Ehebruch, wir brechen nicht nur unseren Bund mit Gott oder unseren Ehebund mit unserem Partner, wenn wir sagen, hey, ich verlasse dich jetzt komplett und ich widme mich, zum Beispiel, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Esther, wenn wir verheiratet sind, es ist nicht nur Ehebruch, wenn ihr sagt so, hey, ich verlasse dich jetzt komplett, um irgendwie hier was mit anderen Frauen zu haben, sondern es ist auch Ehebruch, wenn ich sage, ja, Esther, ich liebe dich am meisten, aber, also ich habe zwar meine Sidechicks hier so und noch meine Affären, aber dich liebe ich am meisten. Hey, glaubt ihr, dass diese selbstbewusste, wunderschöne, temperamentvolle Frau sagen wird, ah ja, okay, ja, wenn es so ist, so, also wenn's nur das ist, gell, dann alles gut, ne? What the heck? Und wenn wir irdische Menschen schon uns denken, so, hä, bist du bescheuert oder was? Hey, was denken wir manchmal, was der allmächtige Gott sich denkt? Wir haben einen eifersüchtigen Gott. Und er will, dass er unsere einzige Liebe ist. Er will unser ganzes Herz. Er will nicht nur den Großteil davon, sondern er will unser ganzes Herz. Er ist der Einzige, der unserer Liebe würdig ist. Er ist der Einzige, dem unser Herz gehören soll. Versteht ihr? Das ist so, wenn du sagst, ja, sonntags gehe ich in den Gottesdienst. Ich liebe die Gegenwart Gottes. Das fühlt sich immer richtig gut an. Ich komme immer erfrischt nach Hause. Aber ja, am Samstag, Ich bin heute auch nicht ganz auf der Höhe. Seht es mir nach, bitte. So, keine Ahnung, du gehst samstags in den Club und du weißt ganz genau, das ist völlig daneben und das ehrt Gott nicht. Aber du sagst, ja, aber noch lieber gehe ich in den Gottesdienst. So läuft das mit Gott halt nicht. Aber so leben viele von uns oftmals. Mit so einem geteilten Herzen. Mit so einem lauwarmen Herzen. Aber das ist nicht, was Gott würdig ist. Gott will, dass wir für ihn brennen, dass wir ihm hingegeben sind. Dass wir nur ihn wollen, dass wir nur ihn lieben. Wir können nicht hier irgendwie einen Fuß in der Welt haben und einen Fuß irgendwie in der Gemeinde so. Das funktioniert nicht. Entweder wir leben, und sorry, ganz ehrlich, dieses Doppelleben, das ist das Erbärmlichste, was man überhaupt machen kann auf dieser Seite der Ewigkeit. Laufarmer Christ zu sein, das ist das Erbärmlichste, was du machen kannst. Weil du bist in der Gemeinde und du weißt ganz genau, boah, ich bin voll der Heuchler, ey. Du kannst gar nicht richtig genießen da. So, deine Freunde sind alle da vorne am Altar und weinen in der Gegenwart Gottes, haben die beste Zeit ever. Und du bist da hin und denkst dir so, boah, ich Heuchler, Mann. Und dann bist du im Club und du weißt ganz genau, du gehörst da nicht hin. Und deine Mom betet gerade daheim und du hast die ganze Zeit schlechtes Gewissen. So. Du kannst auch nicht genießen. Also so laufarmer Christ zu sein, ist ganz großer Unsinn. Aber das Beste, was wir machen können, auf dieser Seite der Ewigkeit und bis in alle Ewigkeit, ist es 100% uns Gott zu weihen, vollkommen für ihn zu leben. Buße ist etwas Wunderschönes. Weil die Sache ist, wenn wir, versteht ihr, Buße ist auch, das ist auch so eine Strategie vom Teufel, glaube ich, gewesen, irgendwie uns einzureden, dass Buße irgendwie was Schlechtes wäre oder so. Leute, Buße ist etwas Wunderschönes, denn Buße ist ein essentieller Schlüssel in die Intimität mit Christus, welche das Leben in Fülle ist. Weil wir können, versteht ihr, wir können nur das empfangen, was Christus für uns hat, nämlich das Leben im Überfluss, das Leben in Fülle, wenn wir alles andere losgelassen haben. Und das bedeutet es, Buße zu tun, den Dreck loszulassen, der dich daran hindert, das zu empfangen, was Christus eigentlich für dich hat. Buße zu tun bedeutet, dass du das hinter dir lässt, was dich nur zerstören will, um den zu empfangen, der die Freude, der Friede, der die Freiheit in Ewigkeit ist. Und deshalb Tag für Tag Buße zu tun, Tag für Tag sich von kleinen Dingen oder auch von großen Dingen zu trennen, die dich irgendwie von deiner Intimität an Christus hindern möchten. Hey, das ist etwas Wunderbares, das ist ein Geschenk Gottes. Buße ist essentieller Teil der gesamten Botschaft der Bibel. Von Anfang an ruft Gott uns zu, kehrt um. Weil er das Beste für uns will, weil er ein guter Gott ist, weil er nicht will, dass wir uns in unserer Sünde selbst zerstören, sondern weil er will, dass wir seinen Überfluss, seine Fülle, seine Gegenwart genießen. Der Ruf zur Umkehr, der Ruf zur Buße ist ein Ruf der Liebe, ein Ruf der Sehnsucht Gottes, der sich danach sehnt, mit dir vereint zu sein. Deshalb, man kann kein Evangelium ohne den Aufruf zur Buße predigen. Und das ist auch nichts irgendwie Böses oder so, im Gegenteil. Wie gesagt, es ist ein Ruf der Liebe. Es ist etwas Wunderbares. Und deshalb, hey Leute, da wo wir aufräumen müssen, hey, da wo der Heilige Geist uns gerade schon überführt, lasst uns heute Buße tun, lasst uns umkehren. Da wo wir irgendwie merken, hey, da machen wir noch halbe Sachen, da leben wir noch nicht in der Fülle, da leben wir noch nicht im Willen Gottes, da verpassen wir eigentlich das, was Christus eigentlich für uns hat. Hey, lasst uns heute umkehren, lasst uns heute Buße tun, lasst uns heute dem Herrn ähnlicher werden und ihn dadurch mehr ehren und dadurch mehr das Leben leben, zu dem wir geschaffen wurden, zu dem wir berufen sind, für das Christus gestorben ist. Amen. Heute ist die Zeit umzukehren. Wir wissen nicht, ob wir morgen noch einen Tag haben, um umzukehren. Der ist uns nicht garantiert, der morgige Tag ist uns nicht garantiert, deshalb heute ist der Tag umzukehren. Wenn du heute etwas hinter dir lassen musst, lass heute der Tag sein, wo du den Müll wegwirfst. Kehr um von deiner Sünde und folg Jesus nach mit allem, was du bist, mit allem, was du hast, denn er ist würdig. Bekenne ihm deine Schuld, bring sie vors Kreuz und empfange seine Vergebung und Gnade. Halleluja. Er hat uns erkauft und wir gehören ihm ganz. Versteht ihr, Jesus, er verlangt alles von uns und das mit allem Recht, weil Jesus hat uns am Kreuz erkauft und erlöst. In dem Moment, wo wir gesagt haben, Jesus, wir gehören dir, haben wir gesagt, Jesus, wir gehören dir. Und haben wir gesagt, wir gehören nicht mehr uns selbst. Wir haben alle Recht an uns selbst abgetreten, an Gott. wir gehören nicht mehr uns. Versteht ihr? Unser Verstand gehört nicht mehr uns. Das heißt, wir können unseren Verstand nicht füllen, womit wir wollen. Wir können unsere Seele nicht mit allen möglichen Unsinn belasten, so, weil unsere Seele gehört nicht uns. Alles, was wir haben, ist uns anvertraut, als ein Geschenk Gottes. Es gehört ihm und es ist uns gegeben, um ihn zu verherrlichen, um ihn zu anbeten. Dein Körper gehört nicht dir selber. Deine Seele gehört nicht dir selber. Dein Geist gehört nicht dir selber. Deine Finanzen gehören nicht dir selber. Wir können mit all diesen Dingen nicht tun und lassen, was wir wollen, sondern es geht darum, Gott damit zu verherrlichen. Und er verlangt eben alles von uns. Unseren Körper, unsere Seele, unser Geist, unsere Zeit, unsere Ressourcen, alles. Deshalb lass uns nicht zurückhalten. Lass uns alles loslassen, was uns irgendwie noch hindern will, ihm so nachzufolgen, wie es ihm gebührt. Er will einfach unsere ungeteilte Liebe. Halleluja. Und der dritte und letzte Punkt ist, wir bereiten uns auf die Rückkehr Jesu vor, indem wir empfangen. Indem wir empfangen. Wir haben vorhin gelesen. Und es wurde ihr gegeben. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzen, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Es wurde ihr gegeben, es wurde uns gegeben. Unsere Gerechtigkeit wurde uns gegeben. Hey, wir bereiten uns auf das Kommen Jesu vor und leben in Heiligkeit, indem wir tagtäglich seine Liebe empfangen. Wir werden ihm ähnlicher, indem wir tagtäglich seine Liebe empfangen. Der größte Fehler, den wir begehen können, besteht darin, dass wir versuchen, aus eigener Kraft heraus uns bereit zu machen. Der größte Fehler, den wir begehen können in dieser Hochzeitsvorbereitung, in der Nachfolge, wo wir Jesus ähnlicher werden möchten, der größte Fehler besteht darin, dass wir aus eigener Kraft heraus versuchen, leidenschaftlich und hingegeben zu leben. Der größte Fehler, den wir begehen können, besteht darin, dass wir versuchen, aus eigener Kraft heraus Jesus zu lieben. Weil wir können es nicht. Wir können Christus nicht aus eigener Kraft heraus lieben. Deshalb musste er kommen. Deshalb musste er es am Kreuz für uns vollbringen, weil wir es selber nicht geschafft haben. Es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden. Sag mal, gegeben. Rhetorische Frage, hat sich die Braut ihr glänzendes Kleid, also ihre Gerechtigkeit vor Gott, hat sie sich ihr Kleid selber genäht hier in der Offenbarung? Offensichtlich nicht. Weil würde sie es aus eigener Kraft heraus versuchen, sich selbst hübsch zu machen, sich selbst vorzubereiten auf die Hochzeit des Lammes, sie würde erbärmlich vor dem Altar stehen. So heißt es in Jesaja 64,5, dass selbst unsere guten Werke bloß sind wie ein schmutziges Kleid. Versteht ihr? Unsere besten Bemühungen, wir sind eine Braut und wir versuchen uns hübsch zu machen und zu schminken. Leute, wir würden dastehen wie so ein Clown. Wir würden mit einem dreckigen Kleid dastehen. Das steht in der Bibel, versteht ihr? Unsere guten Werke sind bloß wie ein schmutziges Kleid vor Gott. Wir können es aus eigener Kraft heraus nicht. Wir können uns nicht irgendwie genug anstrengen, sodass Gott uns beim Hochzeitstag sagt, so, wow, meine Braut, du bist so wunderschön. Im Gegenteil, wenn wir es aus eigener Kraft heraus versuchen, wir werden nicht akzeptabel vor dem Altar stehen. Wir werden nicht an der Hochzeit des Lammes teilnehmen können. Unsere besten Bemühungen sind vor Gott nichts wert. Aus eigener Anstrengung, aus Selbstgerechtigkeit heraus, wären wir nicht bereit für die Rückkehr Jesu. Das können wir vergessen. Es heißt, es wurde ihr gegeben. Unsere Gerechtigkeit kommt vom Herrn. Unsere Gerechtigkeit kommt vom Herrn. Und wir empfangen sie einst und allein aufgrund seiner Gnade durch unseren Glauben. Das ist das Evangelium. Dass wir gerettet sind, dass wir unsere Gerechtigkeit empfangen. Aufgrund seiner Gnade durch unseren Glauben. Er gibt uns unsere Gerechtigkeit. Wir erarbeiten nicht unsere Gerechtigkeit. Wir waschen unser Kleid nicht selber irgendwie frei von all unseren Sünden und Flecken und Schandtaten. Nein, er kleidet uns ein mit einem wunderbaren, wunderschönen, glänzenden Kleid, mit reiner Leinwand, mit seiner Gerechtigkeit. Wir werden wunderschön dastehen, aber unser Job besteht einzig und allein darin, uns einkleiden zu lassen. Zu empfangen, dass er uns liebt. Danke zu sagen. Er kleidet sie. Unser Job ist zu empfangen. Wir lieben Jesus nicht aus eigener Kraft heraus. Wir leben nicht hingegeben und leidenschaftlich und heilig aus eigener Kraft heraus. Nein, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir selber haben keine Liebe, die wir ihm geben könnten. Wir selber haben keine Liebe, die wir unserem Nächsten weitergeben könnten. Sondern wir müssen erstmal seine Liebe, seine göttliche, seine bedingungslose, himmlische, wunderbare Agape-Liebe empfangen. Und dann fließen wir über und haben Liebe, die wir ihm wiedergeben können und die wir unserem Nächsten weitergeben können. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Es fängt jeden Tag aufs Neue an mit einer frischen Offenbarung vom Kreuz, mit einer frischen Offenbarung seiner Liebe für uns. Im neuen Bund produzieren wir nichts aus eigener Kraft heraus. Wir tun nichts aus eigener Kraft heraus. Wir können nichts produzieren oder leisten. Wir können nichts produzieren oder leisten, was Gott gefallen würde. Sondern im neuen Bund reagieren wir einfach nur auf das, was Christus bereits am Kreuz für uns vollbracht hat. Jesus Christus hat am Kreuz bereits alles geleistet, was geleistet werden musste. Damit wir jetzt einfach seine Liebe, seine Gegenwart genießen und empfangen dürften. Damit wir heilig und gerecht sein dürfen, damit wir reingewaschen sein dürfen von all unserer Schuld, all unserer Sünde, von all dem, was uns von seiner Gegenwart trennt. Unsere Hingabe und Liebe für ihn sind einfach nur ein Resultat, eine Offenbarung seiner Hingabe und Liebe für uns. Wir nehmen unser Kreuz, versteht ihr, wir sind doch dazu berufen, unser Kreuz auf uns zu nehmen, Amen? Und ihm nachzufolgen. Aber wir nehmen unser Kreuz auf uns. Wir sind nur dazu in der Lage, tagtäglich unser Kreuz auf uns zu nehmen, wenn wir uns tagtäglich den vor Augen halten, der zuerst für uns ans Kreuz gegangen ist. Es fängt alles bei seiner Liebe zu uns an. Deshalb, wenn du mal irgendwie nicht so on fire bist oder merkst, boah, du bist gerade nicht so leidenschaftlich, bitte schau nicht auf dich und versuch irgendwie, okay, was kann ich jetzt tun, sondern lass deine erste Reaktion sein, ich schaue aufs Kreuz. Als du dich bekehrt hast, warum warst du so leidenschaftlich? Warum hast du so für den Herrn gebrannt? Warum? Weil du realisierst hast, weil der Heilige Geist dir eine Offenbarung darüber geschenkt hat, dass Jesus Christus, der allmächtige Gott, für dich ans Kreuz gegangen ist, dass Jesus Christus dich geliebt hat. Seine Liebe hat das Feuer in dir entfacht, oder? Und das ist nicht nur am Anfang so, sondern es ist Tag für Tag aufs Neue so. Hey, der Tag deiner Bekehrung soll nicht der Tag sein, wo du Jesus am meisten geliebt hast in deinem Leben. Sondern der Tag, wo du zu ihm kommst oder wo er wiederkommt, soll der Tag sein, wo du ihn am meisten liebst. Weil du Tag für Tag eine tiefe Offenbarung seiner Liebe für dich empfängst. Wir dürfen Jesus jeden Tag mehr lieben, weil wir jeden Tag mehr realisieren und mehr glauben, mehr verstehen, wie sehr er uns liebt. Seine Liebe entfacht unsere Liebe. Seine Liebe zu uns entfacht unsere Liebe für ihn. Deshalb machen wir uns bereit auf seine Wiederkunft, indem wir tagtäglich seine Liebe empfangen und sie erwidern. Uns täglich einkleiden lassen, täglich empfangen, dass er uns zuerst geliebt hat, dass er für uns gestorben ist, dass er zur Sünde geworden ist, damit wir seine Gerechtigkeit werden dürften. Wir werden ihm ähnlicher, wir werden bereit auf seine Rückkehr, indem wir tagtäglich seine Gegenwart genießen, in Intimität mit ihm leben. Leute, wer jetzt schon in Intimität mit dem Herrn lebt, wird auch bereit sein, wenn er wiederkommt. Kennt ihr diese Fragen? Kann man seine Errettung verlieren? Ey, ich kriege immer so einen Hals bei diesen so hypothetischen. Wer fragt sowas? Liebhaber nicht. Wer Jesus liebt, der fragt sich doch nicht, boah, könnte ich meine Errettung verlieren? Hä? Leute, wenn wir Jesus lieben, dann ist es doch überhaupt keine Option mehr, ein Leben ohne ihn zu führen. Versteht ihr, diese theoretischen, theologischen Fragen, die zu nichts führen, die stellen sich gar nicht, wenn wir einfach Tag für Tag die Liebe Gottes empfangen, sie erwidern und an unser Nächstes weitergeben. Das christliche Leben ist nicht so kompliziert. Es geht Tag für Tag einfach darum, seine Liebe zu empfangen. Und dadurch leben wir in Intimität mit ihm und werden wir bereit auf sein Kommen. Indem wir einfach im Gebet bleiben, in der Gemeinschaft mit ihm bleiben. Halleluja. Und ja, wir werden solche Predigten hören, bis er wiederkommt, aber so viel für heute. Ich glaube, das ist genug für heute, was wir uns zu Herzen nehmen dürfen und verdauen dürfen. Und Sigi, magst du vielleicht ein bisschen Holy? Danke. Ihr Lieben, lass uns langsam aber sicher den Gottesdienst abschließen. Lass uns doch gerne alle aufstehen. Halleluja, wir wollen jetzt gleich noch das Abendmahl feiern. Halleluja.